SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Kaffeetassen oder Puppen. Und dann gibt es Menschen, die sammeln Besuche in Fußballstadien. Groundhopper wollen in möglichst vielen Stadien auf der ganzen Welt bei Fußballspielen dabei sein. Egal ob in der großen Arena oder auf kleinen Plätzen. Erste oder zehnte Liga, Pokalspiel in Litauen oder Lokalderby in Brasilien. Sie scheuen keine Kosten und keine langen, beschwerlichen Reisen, um ein Spiel und ein bisher unbekanntes Stadion zu sehen. Carlo Fasang aus dem Schwarzwald war einer der ersten Groundhopper in Deutschland und gilt als Pionier. Zur WM in Russland ist er nicht gereist, zu unserem Glück, denn sonst hätte er auch nicht in unsere Sendung hoppen können. Carlo Fasang ist heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für jeden besuchten Ground gibt es einen Stadionpunkt und für jedes Land einen Länderpunkt. Wie viele Stadion- und Länderpunkte haben Sie im Moment?
Also 127 bereiste Länder und knapp 2000 Stadien, wo ich besucht habe.
Und in welchem Stadion haben Sie zuletzt welches Spiel gesehen?
Das letzte Spiel, wo ich gesehen habe, war das rumänische Pokalfinale in Bukarest zwischen Craiova und Hermannstadt.
Wann war denn das?
Das war Ende Mai.
Das heißt, Sie sind auch wirklich alle paar Wochen mal unterwegs? Sonst kommt man ja auch nicht auf fast 2000 Stadien.
Meistens immer am Wochenende oder wenn Europapokalspiele sind, auch mal kurz am Mittwochabend, wo ich dann wegfahre.
Wann kommt denn der nächste Punkt dazu? Also welche Reise haben Sie als nächstes geplant?
In der Planung sind viele Spiele, allerdings sind der neue Spielplan ist noch nicht genau oder exakt terminiert. Das heißt, ich habe zwar so eine vage Richtung, wo ich hinfahre, aber kann noch nicht genau bestimmen, welches Spiel ich mir dann ansehen werde, weil die Ligaspiele finden dann immer Freitag, Samstag, Sonntag, zum Teil auch Montag statt. Und ich baue dann diese Tour, ziehe ich dann so auf, dass ich dann mehrere Spiele mitnehmen kann, wenn sie auf dem Weg liegen.
Also das heißt, in welche Richtung soll es gehen?
Also Richtung Balkan ist anvisiert.
Spannende Leidenschaft, das Groundhopping, und darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem mit Carlo Fasang, einem der ersten deutschen Groundhopper. Herr Fasang, die Weltmeisterschaft in Russland lassen Sie aber links liegen. Dabei sind das 11 zum Teil nagelneue Stadien, die es zu bewundern gäbe. Warum wollen Sie da nicht hin?
Ja, die WM hat einen ganz einfachen Grund. Dieser ganze Kommerz und wie das alles aufgebaut ist, hat mit dem Fußball nichts mehr zu tun. Ich kann dem Spiel nichts mehr abgewinnen. Und es steht auch in keinem Verhältnis mehr, diese Eintrittspreise und das Ganze drumherum, wo man dann überhaupt noch eine Fußballfreude aufbekommen kann.
Also da geht Ihnen dann auch die Freude, dass man vielleicht noch ein, zwei Stadien dazuzählen könnte?
Die werde ich irgendwann mal machen, mit Ligaspielen, Europapokalspielen, aber jetzt nicht mit der Weltmeisterschaft, weil es einfach in keinem Verhältnis mehr steht, die Preispolitik von der FIFA. Und wie gesagt, der DFB, die haben Reiseangebote gemacht, 15.000 Euro und mehr für die Vorrunde. Und das steht natürlich in keinem Verhältnis mehr zum Fußball.
Groundhopping kommt aus England, woher auch sonst. Da wurde Ende der 70er der Club 92 gegründet. Und in den durften nur Fußballfans, die alle 92 Stadien der vier englischen Profiligen besucht hatten. In Deutschland gibt es die Vereinigung der Groundhopper seit 1993. Mhm. Sie haben aber schon früher angefangen.
Ja, ich denke mal, da wo ich angefangen habe, gab es diesen Begriff noch nicht oder er war noch nicht, zumindest nicht bekannt in der Szene. Und dann hat man irgendwann einmal diesen Verein gegründet, in dem ich auch Gründungsmitglied war. Und ich habe praktisch dieses Hobby schon angefangen, bevor man es überhaupt betiteln konnte oder
aber
benennen
wie
konnte.
Wie ging es denn bei Ihnen los, wenn es das überhaupt noch nicht gab? Also heute gibt es Groundhopper, die sehen, da gibt es dieses Hobby und das finde ich toll, das finde ich interessant, mache ich jetzt auch. Aber wenn es bei Ihnen noch überhaupt gar keine Vorbilder gab, wie sind Sie darauf gekommen?
Ja gut, der Auslöser war natürlich im Stadion. Das war ein Schlüsselerlebnis. Ich war mit meinem Verein, mit dem HSV in Göteborg. Das war mein erstes Spiel, internationales Spiel im Ausland.
Herr Fasang, Entschuldigung, ich muss Sie kurz unterbrechen. Okay. Der HSV ist Ihr Verein?
Ist mein Verein, genau.
Als Schwarzwälder?
Als Schwarzwälder.
Wie kommt man denn dazu?
Ich denke mal, zum Fußball bin ich gekommen über die alte gute Sportschau und ich denke mal, es waren die Farben und die Bilder, die ich damals so als Teenager aufgesaugt habe. Und da war es irgendwann mal mein größter Wunsch, die Mannschaft live zu sehen. Hab das dann auch relativ schnell einmal gemacht und war dann irgendwann infiziert und bin dann jedes zweite Wochenende nach Hamburg hochgefahren zum Heimspiel.
Da waren Sie ja schon Groundhopper allein bei den Heimspielen.
Bin ich nur zu den Spielen von HSV-Spielen gefahren. Aber man hat dann auch versucht, auf dem Hinweg nach Hamburg Freitagabend ein Spiel mitzunehmen oder auf der Rückfahrt am Sonntag dann. Und dann hat man irgendwann mal die erste und zweite Liga komplett gehabt. Und wie gesagt, der Auslöser war das Europapokalspiel am 13. September 89. Der HSV hat in Göteborg gespielt. Bin mit dem Nachtzug nach Hamburg gefahren, wollte dann mit dem Fanbus mitfahren, habe den leider verpasst, weil der Zug Verspätung hatte und bin dann weitergetrimmt und habe dann alle Möglichkeiten, die mir dann noch offen gestanden sind, um nach Göteborg zu kommen, habe ich dann genützt und ja, war dann so fasziniert von dieser Europapokal-Atmosphäre, dass ich dann auch die zweite Runde mitgemacht habe. Und so ging es dann peu à peu. Man hat dann Europa so bereist anhand von diesen Europapokal-Auswärtsspielen. Dann kam die Weltmeisterschaft 90, wo man jedes Spiel mitgemacht hat. Und dann war der Bann endgültig gebrochen.
Aber es war dann irgendwann nicht mehr nur der HSV, den Sie sehen wollten. Können das eigentlich andere HSV-Fans oder sagen wir mal Fans generell von anderen Vereinen verstehen, dass ihr Herz nicht mehr an einem Verein, sondern am Spiel generell hängt, beziehungsweise an den Stadien?
Gut, das Herz hängt immer noch am Haus, bloß ist die Leidenschaft, sagen wir, die Liebe ist ein bisschen, ja, will ich sagen, eingerostet, aber man hat nicht mehr so den Bezug dazu, jedes Wochenende nach Hamburg oder alle zwei Wochen nach Hamburg zu fahren.
Der Fußballfan an sich will ja seinen Verein unterstützen und reist deshalb auch in andere Stadien zum Auswärtsspiel. Was treibt aber den Groundhopper in fremde Stadien, wo vielleicht Vereine spielen, von denen sie noch nie gehört haben?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, man fährt zum Beispiel in ein exotisches Land, wo es dann ein exotischer Verein gibt, der dann einem noch fehlt in der Sammlung, aufgrund dessen, weil er vielleicht so exotisch ist. Oder dass man einfach das kombiniert, dass man sagt, man nimmt das Spiel als Anlass und hat dann die Möglichkeit, in das Land zu reisen und dann auch durch das Land ein bisschen besser kennenzulernen.
Also die exotische Mannschaft in einem exotischen Stadion, in einem exotischen Land ist die Blaue Mauritius für die Briefmarkensammler?
Zum Beispiel.
Es ist also tatsächlich auch eine Sammelleidenschaft?
Zu 90% eine Sammelleidenschaft.
Es gibt ja nun kein Regelwerk der Groundhopper.
Ein loses Regelwerk.
Sowas wie ein Kodex.
Genau.
Muss man die gesamten 90 Minuten eines Spiels gesehen haben?
Ja, macht jeder Groundhopper, hat das seine eigenen Regeln oder macht es so, wie er es so richtig hält. Also mir ist auch schon passiert, wenn ich 3 oder 5 Minuten früher gehen musste, dass ich den letzten Nachtzug bekommen habe, dann habe ich natürlich die letzten 5 Minuten aufsausen lassen.
Und umgekehrt, was, wenn Sie nicht rechtzeitig zum Anpfiff im Stadion sind, ist dann der Ground verloren?
Muss jeder individuell entscheiden, ja. Weil ich kann ja nichts dafür, wenn ein Zug Verspätung hat oder ein Flug oder was auch immer. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, warum man zu spät ins Stadion kommt. Passiert immer wieder mal. Aber in der Regel bin ich schon einen Tag vorher da oder mindestens ein paar Stunden früher dort, sodass ich genügend Zeit habe, um rechtzeitig ins Stadion zu kommen.
Die FIFA hat 207 Mitglieder. Ist das die maximale Länderpunktzahl, die man erreichen kann?
Ah, nee, es gibt noch Länder, die, also inoffizielle Länder oder Verbände, wie zum Beispiel Monaco, was ja kein eigenes Fußballland ist, aber doch ein eigenes Land.
Also das zählt noch mit. Das heißt, es gibt dann noch
10, Punkt.
20 weitere Länderpunkte, die man
machen könnte.
In welchem Stadion war es bisher am schönsten?
Oder gibt es viele? Ich sage mal, in Italien, da hängt auf jeden Fall mein Herz, weil das war so mit der Anfangszeit, wo ich sehr viel unterwegs war, unter anderem auch durch die Weltmeisterschaft 1990. Dann natürlich den Gewinn in Rom gegen Argentinien, das Endspiel besucht und hatte dann aber auch schon davor ganz große Europapokalendspiele gesehen. In Rom und auch das italienische Pokalfinale und also wie gesagt, Italien war immer so, ja, mein Steckenpferd, wo ich immer gern und mit schönen Erinnerungen immer zurückgefahren bin. Und habe natürlich auch immer das Glück gehabt, dass ich Spiele erleben durfte, wo wirklich in die italienische Fußballgeschichte eingegangen sind.
Carlo Farsang ist Groundhopper und hat schon Fußballspiele in Stadien fast auf der ganzen Welt erlebt. Und Waka Waka war der offizielle Song zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika 2010. Waren Sie dort?
Ich war dort, ja.
Wie viele Stadien haben Sie gesehen, alle?
Ich habe alle WM-Stadien dort besucht und das erste Mal, wo es mir gelungen ist, an einem Tag 2 WM-Spiele zu besuchen. Allerdings, ich musste dann fliegen, dass ich es zeitlich geschafft hatte, noch nach Kapstadt zu kommen, dass ich 2 Spiele an einem Tag live verfolgen konnte.
Kapstadt war das zweite Spiel, wo war das erste?
Das erste war in, muss ich überlegen,
zu lange. Blumendal
oder so. Nein,
das war nicht. Der artigste Wort.
Ich weiß nur noch eins, ich bin mit einer sehr hastig zum Taxi zum Flughafen gefahren, dass ich noch den Flieger erreicht hatte und war auch der Letzte, der eingestiegen ist in die Maschine und kam dann aber pünktlich an in Kapstadt und habe dann am Abend England gesehen gegen Algerien.
2 WM-Spiele an einem Tag. Gibt es viele Menschen, die das geschafft haben?
Viele nicht, aber es gibt ein paar, die mit in der Maschine gesessen sind. Oder es gab zweimal die Möglichkeit in Südafrika, dass man zwei Spiele machen konnte. Und einer dieser Tage habe ich genützt.
Und da waren einige Groundhopper mehr mit Ihnen unterwegs.
Genau.
Jetzt sind Turniere wie die Fußball-Weltmeisterschaft ja so Sachen, die begeistern Menschen, die sonst nicht so viel mit Fußball an der Mütze haben. Und Sie haben solche Turniere in der Vergangenheit regelrecht zelebriert. Mittlerweile nicht mehr. Sie haben es vorhin schon gesagt, der Kommerz hat Überhand genommen. Mhm. Aber was war früher anders?
Also früher, man konnte das noch irgendwo, es war bezahlbar. Ja, es ist ja nicht nur, dass ich heute die Eintrittskarte kaufen muss, sondern ich habe natürlich die Anreisekosten. Ich muss gucken, wo bleibe ich, wie komme ich von A nach B. Und man versucht, oder all die Jahre jetzt, die letzten 20 Jahre hat man die immer versucht, oder an der Gewinnmaximierungsschraube hat man immer mehr und mehr gedreht. Ich gebe mal ein bestes Beispiel. Freunde von mir, die haben im letzten Jahr Hotels gebucht für jetzt für die WM in Russland. Und die haben kurz vor der WM haben die eine Absage bekommen. Naja, es tut uns leid, das Hotel wurde überbucht, es war ein Fehler und man hat das Geld dann wieder zurücküberwiesen. Und bei den Recherchen kam dann raus, dass man dann 300-400% jetzt mehr verlangt hat für dasselbe Zimmer, das man schon in einem Jahr im Voraus gebucht hatte.
Das ist das grenzt an Wucher.
Ja, und Abzocke, ja. Und da fühlt man sich natürlich verarscht. Und dann kommt natürlich auch dieses, was ja immer wehtut, wenn man die deutsche Nationalmannschaft begleitet in die tiefsten Länder, ich sage jetzt mal nach Aserbaidschan oder nach Moldawien, wo sich dann immer so ein kleines Grüppchen verliert von 50, maximal 100 Leuten. Und dass dann die Leute leer ausgehen, wenn es dann um die großen Turniere geht.
Verfolgen Sie denn trotzdem die aktuelle WM? Also schauen Sie morgen das erste Halbfinale, Belgien-Frankreich?
Vielleicht. Also ich habe ein paar Spiele gesehen. Kommt drauf an, wenn ich frei habe und nicht arbeiten muss, dann gucke ich mir schon mal das ein oder andere WM-Spiel auch an.
Wer wird denn Weltmeister?
Ich denke mal, die Engländer werden ganz vorne dabei sein.
Seit 1966?
Ja.
Das erste Mal wieder. Sie haben lange Zeit in Südamerika gelebt, auch so das Mutterland des Fußballs, wahrscheinlich direkt nach England, und haben dort alle Stadien abgegrast. Was macht den Fußball dort so spannender als auf anderen Kontinenten?
Gut, das kommt drauf an, in welches Land man sich begibt. Ich sage jetzt mal, wo ich am längsten war, war in Brasilien, Argentinien, und dort wird natürlich, in diesen Ländern wird der Fußball gelebt. Also er wird nicht nur zelebriert, sondern er wird regelrecht gelebt. Und er ist ein fester Bestandteil, ich sage jetzt mal, von den Argentiniern. Oder er ist auch ein Teil der Familie. So weit würde ich sogar gehen, dass ich sage, das kommt nach dem Bruder, Schwester, Opa, Oma, kommt dort gleich der Fußball.
Und wie haben Sie da gelebt?
Ja, unterschiedlich. Ich bin per Anhalter zwischen den Ländern gereist, habe dann ein Zelt dabei gehabt. Oder wenn ich längere Zeit in Buenos Aires war oder in Sao Paulo war, 6 Wochen, hatte ich mir dann ganz bescheidene Wohnung angemietet oder ein Zimmer und habe dann eben von dort meine Touren immer gestartet am Wochenende.
Und Sie haben sich Ihr Geld als Handpuppenspieler auf der Straße verdient?
Ja, das war immer das Problem. Ich brauchte ja immer irgendwie Nachschub an Geld und hatte natürlich auch nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt eine große Bühne immer mitschleppe, und habe mir dann irgendwann mal eine Handpuppe, eine Bauchrednerpuppe besorgt und habe dann mit der ein Stück einstudiert und habe dann immer auf der Straße dann mit der Pantomime gespielt, so dass ich am Tag immer ein bisschen Geld hatte, dass ich weiterreisen konnte.
Sie haben ja jetzt viele Jahre alles dem Groundhopping untergeordnet. Sie haben den Job gekündigt, wenn der Chef Sie nicht zum Spiel hat fahren lassen. Sie haben jeden Cent für die Reisen zu entlegenen Stadien ausgegeben. Sie waren auch ganz lange der König der Groundhopper. Heute leben Sie das Groundhopping nicht mehr ganz so extrem und Sie sind auch in der Punktewertung von einigen überholt worden. Aber wenn Sie zurückschauen auf Ihre ersten Groundhopper-Jahre, so bis 2002, in denen Sie fast nur auf Reisen waren, zeigen Sie sich selbst heute den Vogel?
Nein. Im Gegenteil, ich habe die Zeit, die 11 Jahre, wo ich da am Stück unterwegs war, sehr genossen. Und es sind viele wunderschöne Erinnerungen hängen geblieben. Auf Freundschaften sind entstanden, die heute noch Bestand haben. Und ich denke mal, wenn ich dieses Leben so nicht geführt hätte, würde ich heute nicht dastehen, wo ich jetzt bin.
Freundschaften zu Groundhoppern oder
beides?
Lernt man als Groundhopper auch, ich nenne mal in Anführungsstrichen, normale Menschen?
Nee, also normale Menschen, die natürlich irgendwo auch mit dem Fußball zu tun hatten, ja, nicht so als Groundhopping. Aber es gibt immer irgendwelche Freundschaften, die man irgendwann mal schließt im Leben, aus welchen Gründen auch immer. Sei es, man besucht gemeinsam das Stadion oder Reisebekanntschaften, wo dann länger was draus wird.
Aber man kennt sich schon in der Szene.
Also in der Szene kennt man sich auf jeden Fall, klar.
Reist man vielleicht auch hin und wieder mal zusammen zu einem spannenden, entlegenen Stadion?
Also es kommt sehr häufig vor, dass die Grauntruppe untereinander Touren anbieten oder Fahrgemeinschaften schließen oder auch einfach aus Kostengründen jemanden suchen, damit man sich diesen Trip finanzieren kann.
Haben Sie das auch gemacht?
Also das mache ich heute noch.
Also Sie holen sich noch jemanden dazu, damit es nicht so teuer wird?
Ja, ich biete ganze Touren an im Internet und schreibe dann auch Leute, wo ich weiß, die könnten in Frage kommen, schreibe ich dann an. Und wenn da eine Rückmeldung kommt, ist es dann an mir, es logistisch zu organisieren, dass ich die Leute am Flughafen, am Bahnhof oder wo auch immer abhole und dass man dann so eine Tour gemeinsam macht.
Wer sind denn eigentlich die, die Ihnen das Wasser abgegraben haben, die mittlerweile mehr Punkte haben als Sie?
Und das sind auch deutsche Crowntopper, die nach mir auch diese Leidenschaft ausleben und zum Teil auch denselben Werdegang haben wie ich. Die haben irgendwann mal gemerkt, der normale Job macht die glücklich, haben dann gekündigt und haben das dem Fußball alles untergeordnet.
Carlo Fasang aus dem Schwarzwald ist einer der ersten Groundhopper in Deutschland und ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Haben Sie eigentlich je Fußball gespielt?
Ja.
Pokale geküsst?
Pokale nicht geküsst, aber seit der Schulzeit immer aktiv Fußball gespielt.
Und sind Sie als Kind auch gereist?
Leider nein.
Also weder zu Stadien noch sonst wohin?
Als Kind nicht, nein.
Ist das dann ein Nachholbedarf, den Sie da haben?
Ich sag mal so, der Fußball, also wie ich zum Fußball gekommen bin, das war schon irgendwo ein Stück auf Familie dann. Hatte selber keine eigene Familie und das war dann so meine Ersatzfamilie, also mit den Leuten, die ich damals unterwegs war mit dem HSV, das kann ich schon so im Nachhinein, würde ich schon sagen, dass das für meine Familie war.
Und mit dieser Familie zu reisen, war dann auch etwas, was Sie erfüllt hat dann?
Ja, weil da kamen natürlich viele Dinge dazu. Neues Land, neues Stadion, andere Atmosphäre, das erste Mal im Ausland. Und das war so eine Initialzündung. Und dann setzt man sich die Ziele immer weiter. Man fängt ja halt an und sagt so, ab morgen bin ich Groundhopper. Wobei, den Begriff gab es damals ja noch gar nicht. Und man fängt ja langsam an. Man fährt so die Bundesligaspiele. Und wie gesagt, so mal ins nahe Ausland fährt man kurz nach Belgien oder Holland rüber. Und dann waren die ersten großen, mutigen Touren, sage ich mal in Anführungszeichen, das hört sich jetzt zwar komisch an, wenn ich das sage, war dann nach Sofia und nach Bukarest. Und aus dem Grund war das exotisch, weil keiner wusste genau, kommt man rein, kommt man nicht rein, wo bekomme ich das Visum. Weil man hatte zu viele unterschiedliche Informationen und keine konnte ich nachprüfen, welche denn wahr ist.
War das noch vor dem Mauerfall?
Das war 93.
Ah, 93.
93, das war meine erste Reise auf den Balkan, also Osteuropa. Aber es war immer noch Visapflicht.
Welches Stadion war denn das entlegenste, das Sie je besucht haben? Also wo Sie am längsten gebraucht haben, um hinzukommen?
Am längsten, das war, wo ich mit dem Bus von Asunción nach Lima hochgefahren bin. Das war für ein Spiel und da war ich fast 5 Tage unterwegs.
Mit einem öffentlichen Reisebus?
Also, genau.
Oder mit einem eigenen?
Nee, also lokale Busse. Ja. Bin immer wieder mal umgestiegen. Es gab keine Direktbusse und hatte den einzigsten Allradantrieb-Bus, der durch den Chaco gefahren ist. Das ist so eine Savanne in Paraguay. Und da bin ich dann hoch nach Bolivien und dann eben über die Pässe bis nach Lima.
Alles für ein Stadion?
Für ein Spiel.
Für ein Spiel. Wie reisen Sie denn am liebsten?
Mit dem Zug.
Warum?
Bequem. Man kann nebenher ein Buch lesen, man kann schlafen, man kann essen, man kann die Landschaft genießen. Ich reise am liebsten mit dem Zug oder per Anhalter.
Sie sind sogar mal mit einem Fahrrad zu einem Spiel gefahren.
Also mehrere Länder, wo ich bereist habe mit dem Fahrrad.
In Afrika?
In Afrika, genau.
Wie kam es dazu?
Das war eher so aus der Not heraus geboren, weil die westafrikanischen Länder sind immer noch sehr teuer. Also die lokalen Busse oder der Transport ist sehr teuer. Und damit ich dieses Budget oder mein Budget, was ich zur Verfügung hatte, ein bisschen strecken konnte, habe ich mir dann ein Fahrrad gekauft und habe dann die Spiele zwischen den Stadien mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und es hat immer gerade so gereicht. Ich hatte immer so eine Woche Zeit bis zum nächsten Spiel und bin dann eben von Land zu Land gefahren.
Aber wie viele Kilometer haben Sie da mit dem Rad zurückgelegt?
Ich hatte leider keine Tacho.
Aber so über den Daumen?
Über den Daumen waren es vielleicht 3000 Kilometer.
Meine Güte, das sind viele. Sie besuchen ja auf einer Reise auch oft mehrere Stadien. Mhm. Was war die kürzeste mit den meisten Stadien? Also wie viel kriegt man in ein Wochenende rein?
Also wenn ich von Freitag bis Samstag, kann das schon mal sein, dass man 8 Spiele sehen kann.
An einem Wochenende?
An einem Wochenende.
Wie kriegt man denn das hin?
Ja, das kommt immer darauf an, wenn man so im Dreiländereck sich bewegt. Ich sage jetzt mal Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Das ist schon möglich, dass man 3 Spiele an einem Tag in 3 verschiedene Länder macht.
Ist das
also 4 sogar, 4. Ist das ganz problemlos.
Ist das etwas, worauf man als Groundhopper besonders stolz ist, wenn man in kurzer Zeit viele Grounds macht?
Gut, das ist natürlich ein logistischer Kraftakt, dieses alles zu koordinieren und dann auch immer sicher zu sein, dass die Spiele dann auch stattfinden, so wie sie angegeben sind. Mir ist mal schon passiert, das Spiel war dann einen Tag früher oder hat früher angefangen und dann hat man nur noch die zweite Halbzeit gesehen, weil eben irgendwo im Internet eine falsche Information kursierte.
Ein Spiel in Madrid oder ein kleines Lokalderby auf einem Rasenplatz, was würden Sie bevorzugen?
Das kommt immer darauf an, was mir noch fehlt. Bei Madrid reißt mich jetzt nicht mehr vom Hocker, da war ich schon zu oft.
Das große Stadion, das reißt Sie nicht mehr vom Hocker?
Nein, also zumindest mal nicht das mehr in Madrid, ja, da war ich schon zu oft. Und ich hatte einmal die Möglichkeit gehabt, habe Real Madrid gegen Barcelona 3-mal gesehen in einer Woche.
Wie haben Sie das hingekriegt?
Ja, die haben gespielt in der Liga, dann haben die gespielt in der Halbfinale Champions League und waren dann noch zufälligerweise im Copa del Rey, also im spanischen Cup-Endspiel vertreten.
Wenn Sie so ein Spiel sehen, Madrid gegen Barcelona, sind Sie parteiisch? Jubeln
Nein.
Sie für eine Mannschaft?
Nein. Also ich applaudiere natürlich, wenn es ein tolles Tor gibt oder ein tolles Ergebnis. Man lässt sich natürlich schon mitreißen, aber bei so Spielen bin ich immer neutral.
Aber wie fühlen Sie sich unter all den Fans, die ja ihren Vereinen zujubeln?
Gut, ich genieße den Moment, wenn da 60.000 oder 70.000 im Stadion sind und die Mannschaft anfeuern. Das nimmt einem irgendwo natürlich schon mit. Ja, und ich sage jetzt mal, ich selber zoll natürlich dann immer Respekt den Fans oder den Ultrakopierungen, was sie da ja auch während dem Spiel oder schon vor dem Spiel da auf die Beine stellen. Sei es die Choreografie, sei es die unglaublichen Gesänge.
Aber sind Sie ein Fremdkörper oder gehört man schnell dazu?
Ich glaube, man nimmt mich als Fremdkörper gar nicht wahr, weil ich positioniere mich dann immer so im Hintergrund oder irgendwo an der Eckfahne, dass ich eigentlich unsichtbar bin für die Fans dort.
Unser Gast heute, Carlo Farsang, ist Groundhopper. Er sammelt Besuche in Fußballstadien. Ein kosten- und zeitintensives Hobby. Herr Farsang, bleibt da überhaupt noch Zeit für Freundschaften, Partnerschaften? Also wie viel Beziehung passt in so ein Groundhopper-Leben?
Und das kriegt bei ich alles unter einen Hut. Ich muss ja auch mein Leben finanzieren, habe einen ganz normalen Job. Habe eine 4-jährige Tochter, um die ich mich kümmere. Also von dem her, ist alles eine Frage der Organisation.
Also Sie waren verheiratet. Ja. Und wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihre Tochter?
Also sehr viel. Ich versuche immer, wenn es geht, dass ich sie mitnehme. Beziehungsweise sie will immer mit. Ja, also, und hatte auch ein Jahr lang Elternauszeit genommen, habe dann eine Weltreise mit ihr unternommen, also in Sachen Fußball. Und wir sind, haben erst den Balkan bereist. Und wo sie dann ein bisschen fit war oder noch ein bisschen größer, sind wir dann mit dem Wohnmobil bis nach Japan gefahren und haben, quer durch Russland haben wir Spiele besucht. Und sind immer so am Tag zwischen 3 und 4 Kilometer gefahren und haben natürlich auch das Land ein bisschen kennengelernt. Und immer wo Fußball war, sind wir natürlich mal aufgetaucht und sind eben bis nach Vladivostok zum äußersten Rand oder der äußerste Fußballverein in Russland, haben wir natürlich noch ein Spiel besucht.
Ihre Tochter ist jetzt 4,5. Wie alt war sie bei dieser Reise?
2,5.
Und war schon begeistert vom Fußball?
Total. Also nicht nur vom Fußball, sondern generell, ich würde behaupten, sie ist mit dem Reisestiefel auf die Welt gekommen. Sie war ja schon, oder das erste Mal, wo ich sie mitgenommen habe, war nach Sofia zum Derby. Da war sie gerade 3 Monate. Und wir haben dann damals schon eine Rundreise gemacht, 10 Tage unterwegs gewesen, 12 Spiele gesehen. Und also es ist unglaublich, was so ein Kind alles mitbekommt. Viele sagen zwar immer, sie wird sich an nichts mehr erinnern, aber es prägt ihren Charakter.
Wie viele Stadionpunkte hat sie denn jetzt schon mit 4,5?
Also 40 besuchte Länder.
40 Länderpunkte?
40 Länderpunkte.
Das heißt, sie schlägt wahrscheinlich einen Großteil der Groundhopper, die ein Vielfaches ihres Alters sind.
Anzunehmen. Also auf jeden Fall in dem Alter gibt es keinen Cronthopper bekannt, der mit 4,5 Jahren so viele Länderpunkte schon hatte.
Würden Sie sich freuen, wenn sie mal in Ihre Fußstapfen tritt und auch Groundhopper wird?
Schwierig zu beantworten, die Frage. Sicher wird es mir ein bisschen stolz machen, aber ich denke mal, ich lege eher das Augenmerk, dass sie irgendwann mal einen Beruf macht, was mit dem Reisen zu tun hat. Sie spricht auch 2 Sprachen fließend. Jetzt fängt sie gerade die 3. Sprache an. Und das sind alles so Dinge, die ich nie die Möglichkeit hatte und wo sie natürlich auch die Freude hatte und wo ich denke, da kann man schon mal den Grundstein legen für später.
Und als Eltern denkt man dann doch auch, Kind wird was Vernünftiges.
Ja, das denke ich, alle Eltern denken so. Aber ich denke mal, von mich, was ich immer oder was, wo mir immer das Herz aufgeht, wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung sie dabei ist und am Abend sich dann an meine Brust kuschelt und sagt, du bist der beste Papa der Welt.
Sie haben sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, betreiben ein ziemlich erfolgreiches Dienstleistungscenter. Also Sie machen vom Wasserrohrbruch bis zum Springbrunnen alles rund ums Haus.
Das ist schon 18 Jahre her, also so kurzfristig ist es nicht mehr.
Ist das immer noch der Job, um das Hobby zu finanzieren?
Nein. Der Job finanziert einfach nur, dass ich die laufenden Kosten bezahlen kann, die Kredite fürs Haus, für die Firma. Früher war das so, da ist man zum Fußball gefahren, hat irgendwie Geld aufbringen müssen, dass man so eine Tour machen kann. Heute oder irgendwann hat sich das dann mal so entwickelt, dass man dann versucht hat, diese Kosten umsonst zu machen, dass man so auf Null rauskommt. Und mittlerweile organisiere ich die Touren so, dass ich zumindest einen kleinen Gewinn habe, wenn ich so eine Tour vorbei durchgezogen habe.
Wie kriegen Sie das hin?
Das kommt immer drauf an. Entweder man bietet eine Reise an, so ein volles Paket mit Übernachtung, Transport, man besorgt die Eintrittskarte oder, wie ich vorher schon erwähnt habe, man verkauft die Eintrittskarten, die Programme, Schals, Souvenirs, also alles, was gesammelt wird. Stadionpostkarten sind sehr begehrt.
Also Sie reisen in ein Stadion nicht nur, um für sich den Stadionpunkt zu sammeln, sondern Sie nehmen dann auch alles andere noch mit und sammeln alles, was es da an Giveaways gibt.
Alles nicht, sondern das, was halt gefragt wird, wo ich weiß, das lässt sich verkaufen oder ich habe auch zum Teil auch eine Bestellliste, wo Leute sagen, wenn du da und da hinfährst, bring mir das und das mit. Das kann zum Beispiel jetzt ganz banale Dinge sein, wie jetzt das Hardrock-Café in Wien, wo dann mir einer dann 50 Euro zukommen lässt, wenn ich ihm da ein T-Shirt mitbringe.
Was wahrscheinlich 20 kostet.
Womöglich.
Ich habe das vorhin schon erwähnt. Sie haben früher tatsächlich mal Ihren Job gekündigt, weil der Chef Sie nicht hat fahren lassen zu einem Spiel.
Genau.
Würden Sie heute noch einen Auftrag sausen lassen?
Auftrag nicht, aber die Kunden, also meine Stammkunden, die wissen das. Und wenn ich sage, war jetzt vor kurzem auch wieder der Fall, Europapokal in Spiel in Lyon, wo ich dann gesagt habe, wir müssen morgen die Arbeit unterbrechen, ich muss früher los, aber ich mache dann am Donnerstag weiter und dann war das für die ganz okay.
Was war denn das für eine Arbeit, die Sie unterbrechen mussten?
Ja, ich hatte...
ich hoffe, kein tropfender Wasserhahn.
Nein, kein tropfender Wasserhahn. Das war eine Gartenarbeit, also Pflasterarbeiten, die ich da durchgeführt habe. Und also die Leute bei mir im Ort, die kennen mich auch und die haben auch Verständnis dafür. Und die Arbeit wird ja dann auch weiter gemacht. Also wenn ich wieder zurückkomme, wird das ja dann zu Ende gearbeitet.
Was müsste denn passieren, damit Sie das Groundhopping aufgeben würden?
Ja, ich denke mal, wenn ich alle Stadien durch habe oder die Preise so teuer sind in den Stadien, dass man es irgendwann mal, wenn es nicht mehr im Verhältnis steht, also dass dieses Erlebnis nicht mehr im Verhältnis steht zu dem, was man bezahlen muss.
Das könnte passieren, aber alle Stadien durch, könnte das passieren?
Auf keinen Fall. Da reicht ein Leben nicht.
Welche wollen Sie denn noch unbedingt sehen?
Gut, ich bin gerade dabei, die ganzen Stadien in Europa zu komplettieren. Das heißt, ich möchte mindestens einmal in jedem Stadion in Europa gewesen sein.
Das heißt, wie viel fehlen dann noch?
Ich sage jetzt mal, das ist 30% von allen Stadien, die wir noch haben in Europa. Also ich spreche jetzt nur von der ersten und zweiten Liga, also nicht die Dorfplätze.
Die fehlen noch, 30%.
Also von allen Ligen, die es gibt in Europa.
Und ich glaube, auf der Wunschliste der meisten Groundhopper ganz oben steht Nordkorea.
Stimmt. Also Nordkorea ist natürlich ein Stadion oder eine Reise, die ich auf jeden Fall nochmal machen möchte. Aber da warte ich, bis meine Tochter ein bisschen älter ist, dass sie einfach noch mehr mitbekommt, weil es natürlich auch mal ein sehr langer Weg und dann wollen wir das natürlich auf dem Landweg bereisen. Einfach dorthin fliege und Spiel angucke, 2 Tage bleibe. Ja, schockt nicht. Man muss das auch irgendwo, man muss irgendwo ein bisschen einen Zoll bluten oder es, man muss so die Reise erleben. Die ganzen Strapazen, wenn man die nicht auf sich nimmt, dann ist es, ja, dann wird was fehlen.
Wenn der südkoreanische Präsident mit seinem Plan durchkommt, dann gibt es demnächst die transsibirische Eisenbahn bis nach Südkorea. Mhm. Durch Nordkorea. Das wäre dann noch eine Möglichkeit.
Genau.
Und Ihre Tochter kommt auf jeden Fall mit.
Das steht außer Frage.
Was wollen Sie sonst noch schaffen? Gibt es noch Rekorde, die zu brechen sind?
Ich denke weniger, weil Rekorde, die hatte ich schon in meinen jungen Jahren gemacht und die waren sehr anstrengend. Ich kann mich noch daran erinnern, 1994 bei der Weltmeisterschaft in den USA, da bin ich in 30 Tagen 34 Mal geflogen. Ich glaube, ich hatte in der ganzen Zeit nur eine einzige Hotelübernachtung und ja, man hat dann so am Flughafen hat man dann geduscht und beziehungsweise man hat dann Körperpflege gemacht. Aber das ist ja kein Leben. Ja. Man hat einfach nur das Spiel angeguckt, raus aus dem Stadion raus, rein ins Taxi zum Flughafen und dann mit dem Flieger 6-7 Stunden geflogen, damit man am nächsten Tag beim nächsten Kick war.
Kann man sagen, Ihre wilden Jahre sind vorbei?
Auf jeden Fall.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute weiterhin, auch dass es mit Nordkorea klappt, auch mit Ihrer Tochter, über dem Landweg natürlich. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitteschön.
Der Groundhopper Carlo Fasang war heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, für die Technik war Moiken Lorenzen verantwortlich und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Hier geht's gleich weiter mit der Buchkritik Lesenswert. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.